Entscheiden heißt immer ins Risiko gehen.
Metatheorie der Veränderung. Der Podcast. Geschickt entscheiden, schlau navigieren, Zukunft entwickeln. Der Podcast für Beratung jenseits von Rezepten. Wir zeigen, wie Veränderung wirklich gelingt. Theoretisch fundiert, praktisch erprobt. Unser Thema?
Entscheiden.
Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Doberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie-Portal. Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info.
Hallo Kirsten, unser Schwerpunkt heute ist das Entscheiden. Und dafür gibt es ja gute Gründe.
Ja, wir haben das Thema kurzfristig auf die Agenda gesetzt, weil das Entscheiden, und zwar das Entscheiden unter Unsicherheit, für viele Menschen in Organisationen, aber auch privat, zunehmend ein Thema wird. Und auf welcher Grundlage treffe ich denn Entscheidungen? Wie komme ich zu validen Entscheidungsalternativen? Wie viel Mut brauche ich dafür? Und wer oder was kann mir beim Entscheiden helfen?
Das klingt interessant. Dann lass uns mal eintauchen in die Welt der Entscheidungen, des Risikos und der wachsenden Unsicherheiten.
Fokus, das Interview.
Ja, Kirsten, es sieht ja momentan fast so aus, als wären wir über Nacht in einer anderen Welt aufgewacht, einer undurchsichtigen, komplexen, einer, in der das Nichtwissen überwiegt und in der das Entscheiden unter Pandemiebedingungen plötzlich sehr schwierig ist.
Ja, das sieht auf den ersten Blick tatsächlich so aus. In Wirklichkeit ist, zumindest in meinen Augen, das Entscheiden schon eine ganze Zeit lang schwieriger geworden. Denn die Vernetzungsdichte in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist über viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich extrem gewachsen. Und wir können deswegen oft nicht mehr in einfachen Ursache-Wirkungszusammenhängen denken. Durch die Vernetzung nämlich nimmt die Volatilität, also die Empfindlichkeit gegenüber kleinen Impulsen extrem zu. Der gute alte Schmetterlingseffekt lässt da grüßen. Das bedeutet, wenn etwas an der einen Stelle passiert, können wir nur noch schwer abschätzen, was an anderer Stelle damit passieren wird, also was die Auswirkung sein wird. Und das macht das Entscheiden wirklich schwierig. Wir müssen daher lernen, unter Unsicherheit zu entscheiden. Den Experten, also denjenigen, die sich mit stark vernetzten Systemen beschäftigen, war das schon lange klar. Jetzt aber erfahren wir alle am eigenen Leib, wie sich das anfühlt. Und deswegen macht es Sinn, nicht nur guten Entscheidungen hinterherzulaufen, sondern innezuhalten und uns unser eigenes Entscheidungsverhalten so mal ganz grundlegend anzuschauen und herauszufinden, was wir in Bezug auf Entscheidungen vielleicht auch neu lernen müssen.
Wenn sich jetzt die ganze Welt verändert, dann bedeutet das doch auch, unseren Blick auf die Welt zu verändern.
Ja, absolut. Denn wir haben lange auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf diese Welt geschaut. Wir haben unseren Fokus oft eng gehalten, nur auf kleine Ausschnitte von Ursache- und Wirkungszusammenhängen geschaut und Interdependenzen, also die Zusammenhänge, einfach aus dem Auge verloren. Das war sozusagen ein extrem unterkomplexer Blick. Das ist deswegen gut gegangen, weil wir an vielen Stellen stabile Verhältnisse hatten. Unter Unsicherheit aber hilft uns das jetzt nicht mehr weiter. Und wie dringend das ist, dass wir unseren Blick an sich wieder erweitern, zeigen zwei Neuerscheinungen gerade am Buchmarkt. Das eine ist die Maya Göpel, Transformationsforscherin, die sich ganz viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt und in Hamburg jetzt auch ein neues Institut aufmacht. Sie hat ein Buch geschrieben, Unsere Welt neu denken. Und Wolf Lotter, der ist Autor und Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins Brand 1, hat Zusammenhänge geschrieben, wo das schon im Titel steht. Und beide Bücher sind ganz aktuell erschienen und zeigen, finde ich, sehr schön, dass wir neu und anders denken lernen müssen.
Dass sich so eine tiefgreifende Transformation anbahnt, das haben, denke ich, viele schon geahnt. Aber so eine Pandemie hat doch so niemand voraussehen können.
Naja, leider doch. Nicolas Taleb, der damals über schwarze Schwäne geschrieben hat, also über vollkommen unerwartete Ereignisse, sagte schon letzten März in einem Interview, dass die Pandemie für ihn kein schwarzer Schwan ist. Im Gegenteil, eine Pandemie ist für ihn ein weißer Schwan. Also ein Ereignis, von dem man sagen konnte, dass es mit Gewissheit eintreffen wird. Die Frage war eigentlich nur wann. Weil Pandemien resultieren für ihn einfach aus der Struktur unserer modernen Welt. Punkt und fertig.
Schwarzer Schwan, weißer Schwan, ist das nicht an dieser Stelle ein bisschen müßiges Philosophieren?
In meinen Augen gar nicht. Im Gegenteil. Denn wir können im Umgang mit Entscheidungen unter Unsicherheit zwei verschiedene Strategien fahren. Zum einen mehr Sicherheit erlangen zu wollen, zum anderen die Unsicherheit als normal umarmen und lernen, mit ihr umzugehen. Natürlich werden wir immer ein Stück weit nach Sicherheit suchen. Nicht umsonst sind ja auch gerade solche Studien oder Vorträge zu den 4 Post-Corona-Szenarien oder wie sie dann immer alle heißen, beliebt. Aber wir werden gleichzeitig an der Unsicherheit wachsen müssen, weil die wird jetzt nie wieder weggehen.
Aber was heißt das jetzt ganz konkret? Was raten wir da unseren Klienten? Wie sollen die handeln? Ich habe hier mal ein paar Fälle aus meinem Coaching mitgebracht. Beispiel 1, eine Unternehmerin, die sich gerade fragt, auf welcher Grundlage sie überhaupt noch entscheiden soll und die aufgrund von Liquiditätsengpässen extrem unter Druck kommt.
Naja, bevor man hier überhaupt über Handeln im Sinne von Entscheiden sprechen würde, würde ich mit ihr erstmal über die Situation an sich sprechen, in der sie gerade sich befindet, in der sie sich erlebt und über den Druck, den Stress und die Angst, die damit einhergehen. Aber dann im zweiten Schritt würde das auch sicher auch Sinn machen, auf die eigenen Entscheidungsroutinen zu schauen und zum Beispiel mal ganz bewusst zu reflektieren, was so eine Entscheidung eigentlich ist. Und dass sie immer mit Unsicherheit behaftet ist. Denn Entscheidung ist grundsätzlich erstmal ein Willensakt, also etwas, was man ganz aktiv tun muss. Und zwar immer ohne vollständige Sicherheit. Auch wenn es sich irgendwie hartnäckig in unseren Hinterköpfen hält, dass man doch nur mehr wissen müsste, um besser entscheiden zu können. Am Ende kann man nie darauf hoffen, durch das Auflisten von Für und Wider, von Vor- und Nachteilen Klarheit zu bekommen, was zu tun ist. Wenn das nämlich funktionieren würde, bräuchte man gar nicht entscheiden. Sobald es gleichwertige Alternativen gibt, braucht es eben diesen Willensakt und der gehört nun mal zur Aufgabenbeschreibung von Führungskräften und Unternehmern. Weil wer entscheidet, entscheidet sich zwangsläufig auch immer gegen etwas und muss bereit sein, ein Risiko zu tragen, kann also falsch liegen und muss vor allem auch die Nachteile der eigenen Entscheidung später aushalten können.
Das klingt aber schon sehr anspruchsvoll, vor allem auf einer sehr persönlichen Ebene.
Das ist es allerdings, weil je mehr man nun im Innen mit Ängsten, mit Schuld oder Schamgefühlen zu tun hat, desto schwerer wiegen Entscheidungen und desto stärker wird natürlich auch der eigene Wunsch nach einem Weg nach draußen, nach Absicherung zum Beispiel. Deswegen macht es total Sinn, sich mit seinem Inneren, seinen Emotionen zu befassen, denn im Innen muss ich lernen, in gewisser Weise entscheidungsrobust zu werden. Und das gilt meiner Ansicht nach übrigens nicht nur für Unternehmer oder Führungskräfte, sondern eigentlich für uns alle, die ganze Gesellschaft. Wir haben uns an vielen Stellen so etwas wie eine Vollkasko-Mentalität angewöhnt, finde ich. Und egal wie wir entscheiden, es soll kein Risiko mehr geben, beziehungsweise ein anderer soll es tragen. Und das wird sich an immer mehr Stellen nicht mehr halten lassen. Natürlich müssen wir trotzdem auf der Sachebene weiterhin über Risikoabsicherung sprechen und verhandeln, aber gleichzeitig eben auch auf der Gefühlsebene mit unseren Reaktionen auf die wachsende Unsicherheit so umgehen lernen, dass wir Risiken konstruktiv bearbeiten können.
Okay, Beispiel 2 aus meiner Beratungspraxis ist eine Führungskraft, die sich fragt, wie sie eigentlich zu validen Entscheidungsalternativen kommen kann für ihr Unternehmen.
Ja, lass uns doch auch den Fall nochmal nutzen, um etwas ganz Grundsätzliches zu sagen. Der Grund, warum es überhaupt Unternehmen bzw. Organisationen gibt, wenn man da Luhmann zitieren möchte, ist, dass es Unsicherheit gibt. Denn wenn man die Gegenwart kontrollieren könnte, die Zukunft festlegen und die Menschen sich von selbst koordinieren könnten, wozu gäbe es dann überhaupt Organisationen? Der Job von Organisationen ist es also, Ziele und Handlungen zu setzen. Und zwar machen sie das über Kommunikation von Entscheidungen. Organisationen absorbieren also sozusagen Unsicherheit, indem sie Vergangenheit und Zukunft festlegen. Das und das war wichtig und ist in die Entscheidung eingeflossen und jetzt legen wir unseren Fokus so und alles andere vernachlässigen wir absichtlich. Um jetzt zu validen Entscheidungen über Ziele und Handlungen zu kommen, muss man also erstmal die Welt betrachten und interpretieren. Welchen Ereignissen soll man welchen Sinn beimessen? Was soll man einbeziehen? Worauf soll man reagieren und worauf nicht? Im Englischen gibt es dafür einen schönen Begriff, nämlich Sense-Making. Und hier beim Sense-Making verändern sich tatsächlich gerade die Prozesse. Auf einmal kooperieren die ein oder anderen Wettbewerber, Kunden und Lieferanten werden zunehmend einbezogen, auf öffentlichen Plattformen wird gemeinsam gedacht und experimentiert und die Welt zu interpretieren, um daraus Entscheidungsalternativen zu entwickeln, scheint also mehr und mehr so eine Art Gemeinschaftsaktivität zu werden. Was wiederum viel Sinn macht. Der Netzwerkforscher Professor Kruse sagt schon vor mehr als einem Jahrzehnt, um die Zukunft in der komplexen Welt zu gestalten, müssen wir gemeinsam soziale Gehirne bauen. Denn die vorhandene Komplexität lässt sich gar nicht mehr in nur einem Gehirn abbilden. Wir müssen uns also koppeln. Insofern würde ich, zurück zum Fall, jetzt mit der Führungskraft darüber reden, wie sie momentan im Unternehmen ihre Sense-Making-Aktivitäten organisiert, wo sie vielleicht noch blinde Flecken hat oder unterbelichtete Stellen und wen sie da vielleicht noch integrieren könnte, um zu guten Entscheidungsalternativen zu kommen.
Ja, und ich glaube, dazu passt sehr gut mein drittes Beispiel, und zwar der klassische Geschäftsführer, der sich in dieser unübersichtlichen Situation gerne besser informieren will, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Dahinter steht natürlich auch bei ihm der Gedanke an mehr Sicherheit durch mehr Daten oder Informationen.
Ja, verstehe. Das heißt, eventuell geht es auch bei ihm zum Teil darum, die Funktion erstmal seines Sicherheitswunsches zu reflektieren. Und gleichzeitig hat das Thema natürlich auch eine ganz sachliche Seite, wo man sich über datengestützte Entscheidungen zum Beispiel unterhalten könnte. Und über die Frage, welche Daten und Informationen man weshalb für relevant hält. In diesem Zusammenhang fällt mir übrigens ein Experiment ein, das ich in der Rebel Wisdom Community mitgemacht habe. Wir bekamen alle die Aufgabe, eine Reverse Media Diet zu machen, also quasi alle üblichen Medien und Informationsquellen, die wir genutzt haben, wegzulassen und umzusteigen auf was ganz Ungewohntes. Also ich sag mal Twitter statt FAZ, Clubhouse statt Tagesthemen oder eben auch umgekehrt. Oder auch ganz neue Menschen und Perspektiven in Social Media in die Timeline zu holen, andere Bücher lesen, YouTube-Videos vom politischen Gegner studieren und dann über eine Woche lang einfach zu beobachten, wie sich das eigene Bild von der Welt verändert. Für mich war das eine ganz eindrückliche Erfahrung. Und die eigenen Informationsroutinen da zu überprüfen, macht also auf jeden Fall Sinn. Dazu zählt, dann auch genau hinzuschauen, wer bislang überhaupt Gehör findet im eigenen Unternehmen. Wo haben zum Beispiel die Stimmen der jungen Mitarbeiter, die der Frauen, die der Wechselwilligen ihren Platz und wer hört ihnen zu? Die wenig gehörten Stimmen aus der eigenen Organisation können ebenso wichtig sein, wie sogenannte schwache Signale aus dem Außen, also aus anderen Branchen zum Beispiel, anderen Welten, anderen Zusammenhängen, wenn man ein breiteres Bild der Welt bekommen will. Und solche schwachen Signale sind natürlich naturgemäß in den großen Medien schwer zu finden. Dazu muss ich eher Umwege gehen. Insofern muss ich als Organisation eben auch immer überlegen, wie ich mein Netzwerk so aufbaue, dass auch Zufälliges als Information reingerät, wie ich intern Muster erkenne und wie ich mich immer wieder so irritieren lasse, dass ich auch neue Perspektiven hineinlassen kann. Und dazu passt übrigens gut eine Anfrage, die wir neulich hatten, einen Vortrag an der Redneragentur. Da wollte der Kunde jemand hören, der einmal was ganz wirklich anderes sagt. Jemand, der so ganz radikal denkt und tatsächlich eine ganz zusätzliche Perspektive ins Spiel bringt. Und rate mal, was passierte. So jemand war nämlich gar nicht einfach zu finden. Denn auch unter den wilden Denkern gibt es anscheinend doch oft Standards, die nicht wirklich überraschend sind.
Was meinst du, wird sich denn in den nächsten Jahren unser Bild vom Entscheiden und unser Umgang damit verändern?
Ja, das glaube ich schon. Und zwar in zweierlei Richtung. Es wird meiner Meinung nach mehr Angebote geben, die Sicherheit versprechen, also Studien, Analysen, Zukunftsszenarien und vor allem Data Mining. All das wird insgesamt mehr und bessere Orientierung versprechen. Zusätzlich werden wir alle unsere Entscheidungsprozesse kritischer anschauen müssen, als Führungskräfte und den Organisationen und prüfen, ob sie auch unter Unsicherheit noch gut funktionieren. Und zu guter Letzt, ich glaube, wir werden uns auch um unsere inneren Entscheidungshürden kümmern müssen, die uns bislang gute Entscheidungen erschwerten. Dazu gehört eine gute Portion Selbstwahrnehmung, die muss man aufpolieren. Und wir haben die Aufgabe, unsere Stressmuster mitsamt der dazugehörigen Emotionen anzuschauen. Und schlussendlich, glaube ich, werden wir Persönlichkeitsentwicklung betreiben müssen, um besser mit dem Thema Entscheiden und der Risiko umgehen zu können.
Warum ist das Entscheiden eigentlich so schwierig? Und was macht es potenziell so überfordernd? Wie immer erklären wir an dieser Stelle einen Begriff, kurz und knapp in 90 Sekunden.
Auf den Punkt. Theorie in 90 Sekunden.
Strukturelle Überforderung bei Entscheidungen. Ein wesentliches Symptom von nicht erkannten Paradoxien bzw. einem Denken in Eindeutigkeiten ist die strukturelle Überforderung von Entscheidungsträgern und Organisationen. Wenn nicht erkannt wird, dass Entscheiden im Feld nicht kompatibler Pole geschieht, dann ist die zwangsläufige Folge, dass zeitgleich Gegensätzliches verwirklicht werden soll. Man soll durchsetzungsstark und teamfähig sein, kundenorientiert und kostenbewusst, global und lokal, gute Qualität und Schnelligkeit bieten, unternehmerisch und prozesstreu agieren, risikofreudig und konsenssuchend, innovativ und traditionsorientiert, vertrauensvoll und auskunftsfähig. Die daraus erwachsende Überforderung hält die Mitarbeiter zunächst motiviert. Es gibt immer Optimierungsbedarf und lässt sie irgendwann aber resignieren. Organisationen ringen ununterbrochen mit den daraus erwachsenen Dauerkonflikten und oszillieren in der Regel zwischen den differenten Polen. Eine Kopräsenz der Extreme lässt sich nicht auf Dauer durchhalten und stiftet zu wenig Orientierung und Ausrichtung. Aus diesem Grund arbeitet die Metatheorie der Veränderung mit einer Heuristik von sogenannten Leitprozessen. Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen, auf der der Organisation, des Teams und auch auf der Psyche. Dies soll helfen, nicht etwas Unmögliches zu versuchen, sondern sowohl Licht wie Schatten, Lust wie Unlust, Nutzen wie Kosten, Vorteil wie Nachteil bewusst zu entscheiden. Auch die Kommunikation von Entscheidungen wird so leichter, weil der Druck, sie nur als richtig darzustellen und gegebenenfalls verteidigen zu können, verschwindet. Entscheidungen werden so flüssiger, agiler und zustimmungsfähiger, gerade auch von denen, die auf die andere Seite der Medaille gesetzt hätten.
Neulich entdeckt. Inspiration von Kollegen.
Man muss gut denken können, braucht Analysekraft und Durchblick, um gute Entscheidungen treffen zu können. Aber nicht nur. Welche Fähigkeiten Entscheider auch noch brauchen und warum das Fühlen können ganz zentral ist, zeigen wir bei Neulich entdeckt.
Das schmale Taschenbuch kommt unauffällig daher. Im Innern mit Strichmännchen verziert, einfach geschrieben für jedermann und gleichzeitig von bezwingender Logik. Geschrieben hat es eine erfahrene und bekannte Beraterkollegin, Maja Storch, die oft wichtige Dinge mit Wucht auf den Punkt bringt. So auch diesmal. Das Geheimnis kluger Entscheidungen von Bauchgefühl und Körpersignalen heißt der Titel. Ihre Basishypothese? Wir hinterfragen beim Entscheiden bestimmte Grundannahmen gar nicht mehr. Unter anderem die, dass gute Entscheidungen emotions- und leidenschaftslos fallen sollten. Dabei haben wir eigentlich ein wunderbares Sensorium, mit dem wir ein neben dem Verstand zweites inneres Bewertungssystem anzapfen können. Und zwar den Körper. Er ermöglicht uns Zugang zu Emotionen bzw. besser gesagt dem emotionalen Körpergedächtnis. Hier ist unser gelerntes Wissen gespeichert. Und das brauchen wir zum Entscheiden. Und zwar dringend. Souverän entscheiden kann auf Dauer nur, so Storch, wer beide Systeme, den Verstand und das emotionale Erfahrungsgedächtnis, gut einsetzt. Damit es gelingt, müssen wir aber die Sprache unseres Körpers verstehen können. Unsere Körpersignale, also das, was Damasio somatische Marker genannt hat. Denn sie steuern unser Annäherungs- und Vermeidungsverhalten und machen so vormals unbewusste Prozesse bewusst. Wenn, und das ist wichtig, man sie spüren kann und will. Denn dann ist man im Selbstregulationsmodus. Man nimmt den eigenen Körper und die Emotionen wahr und kann diese Signale in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Viele Menschen aber treffen ihre Entscheidung im Selbstkontrollmodus. Sie nehmen sich entweder gar nicht wahr oder treffen die Entscheidung anders, als es ihnen ihr emotionales Erfahrungsgedächtnis nahelegen würde. Sie orientieren sich dann statt dem Innen mehr an den Werten und Normen des Außen. was natürlich auf Dauer unzufrieden und sogar krank machen kann. Die Lösung ist jetzt einfach, wenn auch nicht trivial. Wer künftig klüger entscheiden will, muss lernen, sich zu spüren. Dann erst, so Storch, können Verstand und emotionales Erfahrungsgedächtnis miteinander in Kontakt und zu übereinstimmenden Bewertungen der Lage kommen. Dann entsteht nach innen psychisches Wohlbefinden und Überzeugungskraft nach außen. Fazit: Für Fachleute eine wirklich schöne Zusammenfassung und für Führungskräfte eine wunderbare Argumentationslinie, warum sich fühlen und sich spüren lohnen.
Wie immer zum Schluss noch ein gemeinsamer Blick in die Praxis. Was beobachten wir gerade in Bezug auf das Thema Entscheiden? Zeigen sich vielleicht neue Muster im Umgang mit Risiken? Und wie gehen Führungskräfte aktuell mit Unsicherheit um?
Management Sparring, der Beraterdialog.
Also Markus, wie ist das gerade? Entscheiden Menschen und insbesondere Führungskräfte anders im Moment? Risikoaverser, risikoaffiner, mit mehr Vorlauf oder auch kurzfristiger?
Ja, also ich habe mich dazu in den letzten Wochen mit einigen Kollegen ausgetauscht und es fällt auf den ersten Blick sehr schwer, ein klares Muster zu erkennen. Es gibt da zum Beispiel einige Unternehmer und Führungskräfte, die derzeit volles Risiko fahren. Wenn nicht jetzt, sagen die sich, wann dann? Und treffen gerade einige weitreichende Investitionsentscheidungen, um sich eine gute Ausgangslage für die Zeit nach der Pandemie zu verschaffen. Sie wollen die Situation ausnutzen, solange die Wettbewerber zaudern und warten. Und natürlich nicht aus dem Bauch heraus, sondern auf Grundlage von bereits getroffenen Basisentscheidungen. Einer meiner Kunden zum Beispiel setzt ganz klar auf eine bestimmte neue Technologie und sagt, wir wissen nicht, wann sich das durchsetzen wird, aber wir wissen, das wird sich durchsetzen. Jetzt entscheiden wir uns dafür und machen alles, um am Markt einen Vorsprung zu haben. Andere scheinen eher einzufrieren, entscheiden wenig bis nichts und sind möglichst risikoarm unterwegs. Das Beispiel einer Führungskraft in einem klassischen Unternehmen einer traditionellen Branche, der sichert sich bei jeder noch so kleinen Personalentscheidung mehrfach ab. Alles wird schriftlich dokumentiert. Eine klassische Cover-Your-Ass-Strategie. Bloß keine Fehler machen und bloß alle beteiligen, um später sagen zu können, ihr habt es damals ja auch mitgetragen. Einige andere entscheiden gerade gar nichts. Wobei das nicht unbedingt risikoarm ist. Im Gegenteil. Nicht-Entscheidungen sind auch Entscheidungen. Man muss nur nicht so explizit dazu stehen. Besonders fällt mir das im Bereich Personal auf. Da hält man in einigen Unternehmen an Mitarbeitern fest, auch wenn die Situation immer unhaltbarer wird, weil zum Beispiel die motivierteren Kollegen schon kündigen.
Naja, das hört sich in meinen Ohren ganz ehrlich nach absolut mangelnder Risikokompetenz an. Die muss man nämlich eigentlich in Organisationen jetzt aufbauen, besonders eben für den Schadensfall. Der tritt nämlich genau dann ein, wenn Entscheidungen negative Konsequenzen haben. Wenn diese Entscheidungen bestimmten Entscheidern zugeordnet werden und die mit den vorher nicht beabsichtigten Wirkungen ihrer Entscheidung zurechtkommen müssen.
Und wie würde sich da an dieser Stelle gute Risikokompetenz deiner Meinung nach ausdrücken?
Naja, zum Beispiel erstens darin, dass man im Nachhinein nicht das falsch findet, was man zum Zeitpunkt der Entscheidung anders bewertet hatte. Weil das nachträgliche Abwerten der eigenen Entscheidung könnte einem sonst den klaren Blick darauf verstellen, was oder auch wen man da eventuell übersehen oder überhört hat und was man da eigentlich falsch eingeschätzt hat. Das Gleiche gilt für Rechtfertigungen nach außen. Dazu lässt man sich natürlich leicht verführen, wenn man etwas bedauert, was so nicht gewollt oder vorgesehen war. Doch Rechtfertigungen helfen da überhaupt nicht weiter. Im Gegenteil, sie machen das Bedauern, das eigentlich ein wichtiger Teil der Kommunikation ist, eher kleiner, unwichtiger und nehmen eben so gefühlt die Echtheit weg. Also zu seiner Entscheidung stehen, aus Fehleinschätzungen lernen, das Bedauern, was schiefgelaufen ist und sich nicht rechtfertigen. Wenn sich das in der Kultur eines Unternehmens zeigt, hat die Organisation tatsächlich ein Stück Risikokompetenz erworben.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass das echte Entscheiden also im Gegensatz zum Ausrechnen dessen, was richtig ist, ausdrücklich erlaubt ist. Auch wenn es nicht zum gewünschten bzw. erwarteten Ergebnis führt. Aber kann man nicht auch beides machen? Sich langfristig entscheiden und dann kurzfristig korrigieren? Ich arbeite zum Beispiel mit einem Kreis von Vertriebsleitern, die sich grundsätzlich auf die vor 1,5, 2 Jahren beschlossene Strategie und Neuausrichtung des Unternehmens committed haben, nämlich Fokussierung auf Hochtechnologie, auf Wachstumskunden und die Reduzierung des Geschäfts mit einfachen, austauschbaren Commodity-Komponenten. Und in der Krise will man jetzt natürlich jeden Euro ins Unternehmen holen. Man will also mit Kunden Geld verdienen, die man langfristig loshaben will. Jetzt reflektiert man regelmäßig die Strategieumsetzung, adaptiert sie und wählt zusätzliche Maßnahmen, um die Auslastung in der Produktion zu sichern. Und diese zweifache Entscheidung braucht regelmäßige und intensive Kommunikation mit dem Führungsteam, das sonst leicht verwirrt wäre.
Naja, willkommen in der Wirklichkeit und in der Paradoxie. Vorhin haben wir es ja theoretisch schon abgeleitet. Entscheiden passiert immer im Feld von nicht kompatiblen Polen. Daher ist es jetzt wichtig, nichts Unmögliches zu versuchen, also nicht die große Strategieentscheidung und die Entscheidung, den Massenmarkt auszunutzen und sozusagen die eierlegende Wollmilchsau zu entwickeln, sondern sich jetzt ganz bewusst und vor allem gemeinsam mit der möglicherweise daraus entstehenden Überforderung zu beschäftigen und einen ganz realistischen Umgang mit den Polen zu finden. Und das geht eben nicht gleichzeitig, sondern zeitlich gesehen immer nur hintereinander. Und es gilt da, alle mitzunehmen. Aber ich würde an der Stelle gern noch eine Beobachtung mit dir teilen, nämlich die viel gedisste Agilität. Zeigt sie nicht genau in der Krise ihren Glamour, nämlich die Möglichkeit, wirklich iterativ zu denken und zu entscheiden, also immer wieder neu in jedem Planning und jedem Sprint? Finde, zumindest theoretisch kann das doch eine sehr elegante Lösung sein, um Entscheidungen kleiner und machbar zu fahren und eben auch von allen getragen, sodass das klassische Blaming und mit dem Finger auf andere zeigen, die es verbockt haben, sich langsam so aus Organisationen ausschleichen könnte.
Genau, Kirsten, aber da sind wir ja genau bei einem wichtigen metatheoretischen Gedanken. Es kommt eben auf den Kontext drauf an, ob und wie feste Rezepte funktionieren. Und da ist Agilität und iteratives Vorgehen derzeit oft sehr passend. Und ergänzend sehe ich in Bezug auf Entscheidungen eine Entwicklung, die uns auch sicherlich nach der Pandemie beschäftigen wird. Eine Verschiebung unseres Fokus weg von der reinen Ergebnisorientierung hin zu einer stärkeren Bewertung oder Reflexion der Qualität einer Entscheidung.
Das war der Podcast der Metatheorie der Veränderung. Für Beratung jenseits von Rezepten. Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Dobberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie-Portal. Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info.